Also stell dir mal vor, genau in diesem Moment arbeitet da tief in deinem Kopf eine winzige, mit Flüssigkeit gefüllte Spirale.
Mhm.
Und die führt in absoluten Sekundenbruchteilen hochkomplexe mathematische Berechnungen durch.
Ja.
Und das alles eigentlich nur, damit du im Auto so mit dem Fuß im Takt wippen kannst, wenn der neueste Pop-Hit im Radio läuft.
Ja, genau, ja.
Also dein Gehirn ist quasi ein absolutes musikalisches Hochleistungswerkzeug. Und trotzdem, wenn man am Lagerfeuer sitzt und jemand reicht so eine Gitarre rum, dann schießen bei den meisten Leuten sofort die Hände hoch, so, oh nein, lass mal, ich bin total unmusikalisch.
Ja, das ist, dieses Phänomen begegnet uns wirklich ständig.
Mhm.
Wir werden unsere eigenen Fähigkeiten da systematisch ab, ne?
Voll.
Wer von sich behauptet, unmusikalisch zu sein, der zuckt dir in der Regel trotzdem unwillkürlich zusammen, wenn bei einer Castingshow im Fernsehen jemand zu einem völlig falschen Ton trifft.
Oh ja, das tut dann physisch weh.
Richtig. Das Gehör leistet die gesamte analytische Arbeit längst. Es fehlt halt oft nur das Bewusstsein dafür.
Und genau damit wollen wir in unserer heutigen Sendung mal aufräumen. Also, wir haben uns Notizen, Recherchen und vor allem Auszüge aus einem wirklich, ja, augenöffnenden Buch geschnappt.
Mhm.
Das heißt Musiktheorie ohne Noten von Wilfried Bechtler. Und unsere Mission heute ist eigentlich ganz simpel.
Ja.
Wir wollen dir da draußen beweisen, dass du Musiktheorie eigentlich schon längst fließend sprichst.
Genau.
Wir nehmen dieses intuitive Gefühl, das du beim Musikhören hast, und übersetzen das quasi in ein bewusstes Verstehen. Und das Beste daran, du brauchst dafür kein Instrument.
Nein.
Und du musst absolut keine Noten lesen können.
Mhm. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, den Bechtel da macht. Noten sind letztlich nur eine Schrift.
Mhm.
Sie sind nicht die Musiktheorie selbst. Also genauso wenig wie das lateinische Alphabet die deutsche Sprache ist.
Mhm.
Weißt du?
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Musik existierte ja Jahrtausende, bevor irgendjemand überhaupt auf die Idee kam, Striche auf ein Papier zu malen. Unser Gehirn verarbeitet diese musikalischen Muster seit der frühesten Kindheit ganz automatisch.
Krass eigentlich.
Wir lernen das durch reines Zuhören und Nachmachen.
Okay, also das ist dann so ein bisschen, als würde man, also wenn ich fließend Deutsch spreche, ne, und alle Nuancen und Witze verstehe, ohne dass ich dir jetzt aus dem Stegreif erklären könnte, was genau ein Plusquamperfekt ist.
Ja, exakt.
Ich habe die Grammatik quasi im Blut, aber mir fehlen halt die Etiketten dafür.
Richtig.
Wir wollen heute also quasi nur Etiketten auf Gefühle kleben, die eh schon da sind. Aber bevor wir da zu den großen Emotionen kommen, müssen wir, glaube ich, ganz unten anfangen.
Ja, beim Rohmaterial.
Genau. Was passiert da eigentlich physikalisch, wenn wir einen Ton hören? Also warum nehmen wir für Musik nicht einfach irgendein Geräusch?
Also der Unterschied zwischen Geräusch und Ton ist tatsächlich der perfekte Startpunkt.
Okay.
Physikalisch gesehen ist beides erst einmal nur bewegte Luft.
Mhm.
Irgendetwas schwingt, das drückt die Luftmoleküle zusammen und lässt sie wieder los. Und diese Druckwellen, die wandern dann an unser Ohr. Wenn diese Schwingung jetzt sehr langsam und schwerfällig ist,
ja,
dann nehmen wir einen tiefen Ton wahr. Diese langen Wellen transportieren so viel Energie, dass sie buchstäblich durch Wände gehen können.
Ah, okay. Das ist dann das berühmte Wummern vom Nachbarn.
Genau das.
Wo man nur den Bass hört und das halbe Regal vibriert.
Ganz genau. Und wenn die Schwingung sehr kurz und schnell ist, dann hören wir eben einen hohen Ton.
Okay.
Ein Geräusch, also sagen wir das Klatschen deiner Hände oder das Rauschen von Blättern im Wind, das ist ein völlig unregelmäßiges Chaos aus Schwingungen.
Also da ist keine Struktur drin.
Richtig. Dein Gehör kann da absolut kein Muster erkennen, also findet es auch keinen Ankerpunkt für eine definierte Tonhöhe. Ein Ton hingegen ist absolute Präzision.
Okay.
Er wiederholt sein exaktes Schwingungsmuster hunderte oder tausende Male pro Sekunde. Aber, und was hier faszinierend ist, eine Gitarrensaite zum Beispiel schwingt niemals nur als Ganzes.
Warte, wie meinst du das? Wenn ich eine Saite zupfe, dann schwingt die doch einfach hin und her, oder nicht?
Sie schwingt in ihrer vollen Länge, ja.
Ja.
Aber gleichzeitig schwingt sie auch in zwei Hälften.
Okay.
Und in drei Dritteln.
Mhm.
Und in vier Vierteln.
Was?
Und das alles zur selben Zeit.
Krass.
Diese Teilschwingungen erzeugen die sogenannten Obertöne. Du hörst also eigentlich nie nur einen einzigen, nackten Ton, sondern immer einen ganzen Chor an höheren Frequenzen, der da so mitschwingt.
Oh wow, ist das dann der Grund, warum ich mit verbundenen Augen sofort höre, ob da jetzt jemand ein C auf einer Geige spielt oder auf einer Trompete?
Mhm.
Obwohl beide eigentlich denselben Ton spielen, ist dieser Chor an Obertönen dann einfach anders gemischt?
Das ist der akustische Fingerabdruck eines jeden Instruments, absolut richtig.
Ah, okay.
Aber lass uns mal zu der Frage zurückkehren, wie wir aus all diesen möglichen Schwingungen überhaupt eine Melodie bauen.
Ja.
Stell dir mal so eine klassische Alarmsirene vor. Sie startet ganz tief und jault dann so stufenlos hoch bis in so ein schrilles Pfeifen. Sie durchquert dabei ja unendlich viele Frequenzen. Das ist aber keine Musik.
Nee, weil ich sie nicht mitsingen kann, ne?
Genau.
Also wenn jemand ein Lied singt und da so stufenlos herumrutscht, das wäre furchtbar, da würde ich ja wahnsinnig werden.
Ja.
Wir brauchen da doch irgendwie ein Raster, oder? Also so Treppenstufen, damit wir wissen, wo wir hintreten müssen.
Das ist genau der springende Punkt. Um Melodien im Gehirn speichern und vor allem um gemeinsam musizieren zu können, hat sich fast jede Kultur auf ein System aus festen Stufen geeinigt.
Mhm.
In unserem westlichen System sind das exakt 12 Stufen innerhalb einer Oktave.
Okay, aber warum ausgerechnet 12? Das klingt so total willkürlich.
Ja, es...
Warum nicht 10? Das wäre doch eigentlich viel metrischer und logischer für unser Gehirn, oder?
Da müssen wir einen winzigen Ausflug in die Geschichte und in die Mathematik machen.
Oh je, okay.
Keine Sorge. Die frühen Musiker und Mathematiker, Pythagoras war da zum Beispiel ganz vorne mit dabei.
Ach, der mit dem Dreieck, ja?
Genau der. Die haben gemerkt, dass bestimmte Töne extrem stabil und rein zusammenklingen. Der stabilste Abstand gleich nach der Oktave, das ist die Quinte.
Mhm.
Das ist physikalisch ein Schwingungsverhältnis von 3 zu 2. Wenn du nun diesen perfekten, reinen Abstand nimmst und ihn immer weiter stapelst, also du gehst von einem Ton zur Quinte, nimmst diesen neuen Ton und gehst von dem wieder eine Quinte hoch.
Halt, Moment. Ich versuche mir das gerade vor meinem inneren Auge so vorzustellen. Wenn ich diese Abstände immer weiter nach oben klettere, wie bei so einer Leiter,
ja,
lande ich dann irgendwann wieder bei dem Ton, mit dem ich ganz unten angefangen habe, nur eben viel höher?
Ja, das war exakt die Hoffnung der alten Mathematiker.
Ah.
Sie dachten, hey, wenn wir diese Quintenkette 12-mal weiterführen, sind wir durch alle Töne gereist und landen mathematisch exakt wieder beim Ausgangston.
Okay.
Es wäre ein perfekter, unendlicher Kreis gewesen.
Gewesen?
Ja, die Natur hat uns da einen Streich gespielt. Wenn man das nämlich wirklich ausrechnet, landet man am Ende ein winziges bisschen über dem Startton. Da bleibt ein mathematischer Rest übrig.
Ein Rest?
Ja.
Das heißt, der Kreis schließt sich eigentlich gar nicht.
Er schließt sich nicht ganz. Und das war über Jahrhunderte ein riesiges Problem für Musiker.
Ach krass.
Wenn man Instrumente nämlich auf diese ganz reinen Quinten gestimmt hat, dann klangen manche Tonarten wunderschön, aber andere, in denen sich dann dieser Fehler irgendwie summierte, die klangen schrecklich schief, also buchstäblich wie so heulende Wölfe.
Okay, warte mal. Das bedeutet ja, wenn ich mich heute an ein modernes Klavier setze, das ja angeblich perfekt gestimmt ist,
ja,
dann muss da doch irgendwo geschummelt worden sein. Also ist das Klavier eigentlich absichtlich verstimmt?
Da hast du völlig recht.
Nein.
Hat diesen winzigen, echt nervigen mathematischen Rest genommen und ihn einfach zu absolut gleichen Teilen auf alle 12 Schritte der Treppe verteilt.
Ah.
Die Konsequenz daraus ist aber, auf einem modernen Klavier ist streng genommen kein einziges Intervall mehr mathematisch zu 100% rein.
Wow.
Alles ist ein winziges bisschen verstimmt, aber eben so gleichmäßig verstimmt, dass unser Ohr es toleriert und wir in jeder Tonart problemlos spielen können.
Das ist ja verrückt.
Und hier kommt wieder unsere Anatomie ins Spiel, diese Ohrschnecke, die ich ganz am Anfang erwähnt habe.
Ah, genau, die Spirale in meinem Kopf.
Genau, die Cochlea. Hinter deinem Trommelfell sitzt diese schneckenförmige Struktur und die ist gefüllt mit Flüssigkeit.
Mhm.
Darin ist eine Membran gespannt, die sogenannte Basilarmembran. Am Anfang ist diese Membran ziemlich straff und schmal, am Ende breit und locker.
Okay.
Wenn nun ein Ton bei dir ankommt, bringt er die Flüssigkeit zum Schwingen und diese Welle wandert die Membran entlang.
Ja.
Schnelle, hohe Schwingungen reizen den straffen Teil vorne. Langsame, tiefe Schwingungen, die wandern bis ganz nach hinten. Diese Membran sortiert die Töne also physikalisch nach ihrer Frequenz, noch bevor dein bewusstes Gehirn überhaupt ein Signal bekommt.
Das ist echt Wahnsinn. Also mein Ohr hat quasi so eine eigene, eingebaute Klaviertastatur, die schon entscheidet, wo der Ton hingehört, bevor ich überhaupt merke, ah, da läuft Musik.
Ganz genau.
Okay, also wir haben jetzt dieses Raster von 12, naja, leicht kompromissbehafteten Stufen.
Mhm.
Wie machen wir daraus jetzt Musik? In dem Buch von Bechtel heißt es ja, das Geheimnis liegt eigentlich gar nicht in den Tönen an sich, sondern in der Lücke dazwischen.
Richtig. Wir sprechen hier von Intervallen, also den Abständen. Wenn wir unser 12-Ton-Raster betrachten, ist der allerkleinste Baustein der Halbtonschritt.
Okay.
Auf dem Klavier ist das der Schritt von einer Taste zur allerletzten direkt daneben, also oft von einer weißen zu einer schwarzen Taste.
Mhm, ja.
Dieser Halbtonschritt ist musikalisch ein unglaubliches Kraftpaket. Er erzeugt eine massive Spannung, einen regelrechten Sog.
Echt? Warum?
Und das liegt direkt an deiner Ohrschnecke, von der wir sprachen. Wenn zwei Töne nur einen Halbton auseinander liegen, überlappen sich ihre Schwingungsbereiche auf dieser Membran in deinem Ohr extrem stark.
Oh.
Das Gewebe wird da buchstäblich gestresst, weil es die beiden Reize kaum noch trennen kann. Es reibt quasi physisch in deinem Kopf.
Warte mal, wenn es da buchstäblich in meinem Ohr so, ja, reibt und Unruhe stiftet, warum nutzen Musiker das dann? Sind wir eigentlich alle musikalische Masochisten, dass wir uns das in irgendwelchen romantischen Balladen freiwillig antun?
Naja, weil Musik ohne Reibung unfassbar langweilig wäre.
Stimmt auch wieder.
Musik lebt ja vom Prinzip der Spannung und Entspannung. Wenn du alles nur glatt und konsonant klingen lässt, also etwa durch Ganztonschritte, die sehr offen und sachlich klingen, dann hast du einfach keinen Drang nach vorne. Ohne diese Reibung des Halbtons, ohne dieses leichte Unbehagen, da gibt es eben auch keine erlösende Auflösung danach.
Ja, das ergibt Sinn. Bevor wir jetzt zu den Emotionen kommen, muss ich noch mal ganz kurz auf das Klavier zurückkommen.
Gerne.
Ich habe das Ding nämlich immer als eine völlige Fehlkonstruktion empfunden. Ganz ehrlich.
Wieso das?
Naja, das sieht doch total ungleichmäßig aus. Manchmal ist da eine schwarze Taste zwischen den weißen und an zwei Stellen zwischen E und F und zwischen H und C, glaube ich, da fehlt die schwarze Taste einfach komplett.
Ja.
Da ist einfach eine Lücke. Warum hat man das denn nicht einfach schön symmetrisch gebaut?
Das Klavier ist absolut nicht falsch gebaut. Es bildet lediglich eine jahrtausendealte Tradition ab.
Okay.
Die Tastatur wurde nämlich um eine bestimmte uralte Tonleiter herum entworfen und nicht umgekehrt.
Ah, okay.
Die weißen Tasten, die repräsentieren genau die Abfolge von weiten und engen Schritten, die unsere Vorfahren als am natürlichsten empfanden. Deshalb gibt es genau dort keine schwarzen Tasten, wo das musikalische Muster ohnehin nur einen kleinen Halbtonschritt verlangt.
Ah, das heißt, dieses ja ungleichmäßige Muster ist genau das, was sich für uns heute so vertraut anhört.
Absolut. Nimm mal ein extrem bekanntes Lied wie »Alle meine Entchen«.
Okay.
Wenn du das singst, machst du beim dritten Schritt völlig unbewusst einen Halbtonschritt. Das ist tief in unserer Kultur verankert.
Mhm.
Wenn du diesen Schritt jetzt beim Singen absichtlich zu einem großen Ganzton vergrößerst, klingt das gesamte Lied sofort irgendwie fremd, schief oder auch stark orientalisch eingefärbt.
Warum das?
Weil du eben das kulturell geprägte Raster verlässt.
Warte, das muss ich jetzt kurz in meinem Kopf ausprobieren. Alle meine Entchen, wenn ich da jetzt weitergehe, also ein Ganzton, alle meine oh Gott, ja.
Klingt anders, oder?
Ja, das klingt sofort nach einem völlig anderen Kontinent. Wahnsinn. Okay, verstanden. Diese Schrittgrößen, die bringen uns ja auch direkt zu dem ganz großen Thema, den Emotionen.
Mhm.
Also Dur und Moll, dem Schalter für glücklich und traurig.
Ja, das ist die wohl wichtigste Trennlinie unserer Musikwelt. Und das Verrückte daran ist eigentlich, Dur und Moll nutzen sehr oft exakt dasselbe Tonmaterial.
Wirklich?
Ja. Wenn du C-Dur und A-Moll auf dem Klavier spielst, dann nutzt du für beide Tonleitern ausschließlich die weißen Tasten. Es gibt keinen einzigen unterschiedlichen Ton in diesem Vorrat.
Wie bitte? Das kann doch gar nicht sein.
Doch. Probier's aus.
Also das ist exakt dasselbe Baumaterial, aber das eine klingt nach so einem Picknick im Sonnenschein und das andere nach einer verregneten Beerdigung?
Mhm.
Wie funktioniert das?
Der Schlüssel liegt hier einzig und allein im Startpunkt.
Okay.
Wenn du auf einem anderen Grundton beginnst, dann verschiebst du unweigerlich die Position dieser beiden engen, reibenden Halbtonstellen, die wir gerade bei den weißen Tasten besprochen haben.
Mhm. Ja, die Lücken quasi.
Genau. Und der Ton, der hier als absoluter emotionaler Schalter fungiert, das ist der dritte Ton der Tonleiter, die sogenannte Terz.
Okay, also wenn ich vom Grundton starte und zwei ganze Schritte nach oben gehe?
Minus, dann landest du auf der großen Terz. Das klingt hell, strahlend und offen. Das ist unser Dur.
Ah, okay.
Wenn wir diesen dritten Ton nun um einen einzigen, wirklich winzigen Halbton nach unten absenken, wird der Abstand enger. Wir haben dann eine kleine Terz. Und augenblicklich wird der ganze Klang weich, schattig, melancholisch. Das ist Moll.
Wow. Ein einziger Halbton.
Ein einziger.
Das ist ja so, als würde ein Maler so ein strahlendes Sommerbild malen. Voll mit Gelb und Orange.
Ja.
Und er mischt dann nur in die Sonne so einen winzigen Tropfen Blau.
Genau.
Und obwohl der ganze Rest der Leinwand absolut identisch bleibt, haben wir plötzlich so einen trüben Herbsttag.
Ein sehr schönes Bild, ja.
Lass mich das nochmal mit dem Entchenlied ausprobieren. In dem Buch stand ja, man muss den dritten Ton und glaube ich auch den sechsten und siebten etwas absenken, ne?
Richtig.
Also, alle meine Entchen. Okay, wow, das ist jetzt quasi ein Beerdigungsmarsch für eine Ente?
Ja, das hat einen ganz anderen Vibe.
Das ist echt extrem gruselig.
Wenn wir das jetzt aber mal mit dem großen Ganzen verbinden, da sprichst du mich einen sehr interessanten Punkt an. Wir müssen hier mit einem kulturellen Vorurteil aufräumen.
Welchem?
Wir im Westen setzen Moll sehr oft pauschal mit traurig oder gruselig gleich.
Ja, absolut.
Aber wenn du dir mal die Musikkultur im Balkan ansiehst oder griechische Tänze oder auch Klezmermusik, dann ist Moll dort der Treibstoff für rasend schnelle, völlig euphorische und ausgelassene Feste.
Ach echt?
Ja. Moll bedeutet also nicht zwangsläufig Trauer. Es ist einfach eine dichtere, komplexere und vielleicht mehrdeutigere Klangfarbe als das doch sehr direkte Dur.
Ah, okay, das macht Sinn. Weißt du, wir haben uns jetzt ja immer nur Töne nacheinander angesehen, also Melodien.
Ja.
Aber was passiert denn, wenn ich diese Töne jetzt nicht nacheinander singe, sondern alle auf einmal spiele? Also wenn wir in die dritte Dimension der Musik gehen, die Harmonie.
Dann landen wir direkt bei den Akkorden.
Okay.
Ein klassischer Dreiklang ist eigentlich ziemlich simpel aufgebaut. Du hast den Grundton.
Mhm.
Darauf stapelst du die Terz, die, ja, wie wir gerade gemerkt haben, den emotionalen Charakter, also die Farbe, festlegt.
Dur oder Moll?
Genau. Und obendrauf kommt dann die Quinte, der fünfte Ton, der wie so eine Art Klammer alles zusammenhält und dem Akkord Stabilität gibt.
Okay.
Ein Akkord ist im Grunde also einfach ein Turm aus gestapelten Terzen.
Okay, aber was passiert denn, wenn mir diese Farbe irgendwie zu viel wird? Also wenn ich zum Beispiel in einer Rockband spiele und meine E-Gitarre soll gar nicht eindeutig fröhlich oder traurig klingen, kann ich diese Terz dann einfach weglassen?
Exakt das passiert im Rock und im Heavy Metal andauernd.
Ernsthaft?
Ja. Man nennt das dann einen Powerchord. Er besteht nur aus Grundton und Quinte.
Ah.
Weil die farbgebende Terz einfach fehlt, ist dieser Klang sehr hohl, aber unheimlich kraftvoll. Der Vorteil für Gitarristen ist dabei, dass sie diesen unentschiedenen Klang massiv durch elektronische Effekte verzerren können.
Oh, ohne dass es matscht.
Genau, er bleibt trotzdem wuchtig und matscht nicht zu, weil einfach weniger Frequenzen im Ohr miteinander kollidieren.
Verstehe. Und was ist, wenn ich das genaue Gegenteil mache?
Wie meinst du?
Naja, wenn ich den Dreiklang nehme und oben noch eine weitere Terz draufstaple, also quasi einen vierten Ton ins Spiel bringe.
Ah, dann betreten wir das Reich der Dominant-Sept-Akkorde.
Was für ein Wort.
Ja, der vierte Ton, den du da hinzufügst, ist die Septime, also der siebte Ton der Leiter. Und dieser Ton, der baut eine physisch spürbare Spannung auf.
Inwiefern?
Wenn du zum Beispiel einen G7-Akkord spielst, stecken da zwei Töne drin, das H und das F, die zueinander extrem dissonant stehen.
Okay.
Sie wirken wie so zwei angespannte Federn oder vielleicht wie zwei Zeigefinger, die mit aller Macht auf ein Ziel deuten. Sie drängen massiv darauf, sich in das musikalische Zuhause aufzulösen, in diesem Fall nach C-Dur.
Weißt du, hier wird es wirklich interessant. Weißt du, wonach das für mich klingt?
Hm?
Songwriter sind im Grunde, naja, emotionale Architekten.
Wie kommst du darauf?
Ist es nicht so. Sie bauen uns so ein sicheres, gemütliches Zuhause auf, also den Grundakkord.
Mhm.
Dann schicken sie dich auf eine Reise, öffnen so eine andere Tür, vielleicht die vierte Stufe, und dann setzen sie dich purem emotionalen Stress aus, mit genau diesem Septa-Akkord.
Ja.
Das Hirn schreit quasi nach Hause und wenn man es kaum noch aushält, öffnen sie die Haustür und man fällt erschöpft aufs Sofa. Zurück in den Grundakkord.
Das ist ein wunderbares Bild. Ja, aber ein guter Architekt weiß eben auch, wie man Erwartungen bricht.
Wie meinst du das?
Was passiert denn, wenn du diese Spannung aufbaust, aber den Hörer nie ganz nach Hause lässt?
Oh, keine Ahnung.
Der Blues macht genau das.
Echt?
Ein klassischer Blues besteht fast ausschließlich aus diesen spannungsgeladenen Septakkorden, ohne sie jemals final aufzulösen.
Wow.
Das erzeugt dieses einzigartige Gefühl, gleichzeitig wahnsinnig entspannt, aber eben auch innerlich rastlos zu sein. Du bleibst in deiner Analogie quasi permanent auf der Veranda sitzen und gehst nie durch die Haustür.
Krass, ja. Und was ist, wenn der Songwriter zwar eine Tür aufmacht, aber so die falsche? Also gefühlt gibt es doch in fast jedem großen Popsong so einen Moment, meistens kurz vor dem Refrain, wo sich alles irgendwie so zusammenzieht und dann weicht das Lied plötzlich ganz wehmütig aus,
ja,
anstatt eben zurück zum fröhlichen Start zu gehen.
Ja, das ist das brillanteste Werkzeug in der Kiste des Songwriters. Der sogenannte Trugschluss.
Trugschluss.
Genau. Du baust mit dem Septa-Akkord massiven Druck auf. Das Gehör deines Zuhörers, das die musikalische Grammatik unbewusst ja in- und auswendig kennt, das reitet fest auf der Erwartung, jetzt gleich in das sonnige C-Dur zurückzukehren. Doch im allerletzten Moment, quasi beim Sprung über die Schwelle, weichst du aus und landest stattdessen auf dem dunklen, weichen A-Moll-Akkord.
Ah.
Du enttäuschst das Hirn, aber auf eine gute Art. Richtig. Du brichst die Regel, erzeugst aber genau dadurch diesen Gänsehautmoment.
Wahnsinn!
Das funktioniert deshalb so gut, weil die Akkorde innerhalb einer Tonart eine feste Familie bilden.
Okay.
Du hast drei Hauptakkorde, helle Säulen, die das Grundgerüst tragen. Und du hast drei dunkle Mollakkorde als Nebenstufen, die du dann wie so Schatten einsetzen kannst, um genau diesen Trugschluss zu erzeugen.
Okay, also wenn das alles so logisch, so architektonisch und ja fast schon berechenbar ist,
ja,
warum im Namen der Musik sieht dann ein Notenblatt oft aus wie absolute höhere Mathematik?
Ach so, du meinst...
Diese ganzen Kreuze und kleinen Bs da vorne an den Zeilen, diese Vorzeichen, die jagen doch wirklich jedem Anfänger pure Angst ein.
Ja, das ist ein großes Missverständnis. Vorzeichen sind keine Schikane, sie sind schlicht und ergreifend reine Buchhaltung.
Buchhaltung?
Ja. Erinnerst du dich an das Muster einer Dur-Tonleiter? Wir hatten gesagt, weit, weit, eng, weit, 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 eng.
Genau.
Auf C gestartet, passt das perfekt auf die weißen Tasten des Klaviers. Die engen Schritte liegen genau da, wo wir keine schwarzen Tasten haben.
Ja.
Aber was ist, wenn C für den Sänger zu tief ist? Wenn wir das exakt gleiche Lied auf G starten wollen?
Ah, dann verschieben sich die Abstände zu den weißen Tasten.
Genau. Wenn wir bei G anfangen und nur weiße Tasten spielen, stoßen wir beim siebten Ton auf ein Problem.
Okay.
Wir bräuchten einen weiten Ganztonschritt, aber dort liegen E und F, die ja auf dem Klavier einen natürlichen, engen Halbton bilden.
Ah, da fehlt die Lücke.
Richtig, das Muster ist kaputt. Also müssen wir den Ton F künstlich anheben. Wir schieben ihn auf die schwarze Taste direkt daneben, um den Abstand zu reparieren.
Ah.
Im Papier zu notieren, setzen wir ein Kreuz davor. Das Kreuz sagt nur, Achtung, wir haben hier einen Ton um einen Halbton nach oben verschoben, damit die Architektur der Treppe wieder stimmt. Aus dem F wird also ein Fis.
Okay, also ein Kreuz schiebt den Ton hoch und der bekommt dann die Endung Is.
Genau.
Und wenn ich so ein B hinmale, schiebt es den Ton runter und der bekommt die Endung S. Also aus Ger wird dann Gs, oder?
Vollkommen richtig.
Aber warte mal, Fis und Gs. Wenn ich jetzt auf einem Klavier das F hochschiebe oder das G runterschiebe, dann lande ich ja physisch auf exakt derselben schwarzen Taste.
Mhm.
Warum brauche ich dann zwei verschiedene Namen für ein und dieselbe Taste? Ist das nicht völlig unnötig kompliziert?
Physisch ist es dieselbe Taste, ja. Aber in der Grammatik der Musik erfüllt sie zwei völlig unterschiedliche Aufgaben. Stell dir das Fis vor. Es wurde vom Fe nach oben gezwungen, es hat eine innere Spannung und drängt weiter nach oben zum G. Es will sich dorthin auflösen.
Mhm.
Ein G hingegen ist ja ein G, das nach unten gedrückt wurde. Es lehnt sich also schwer nach unten, zurück zum Fe. Die unterschiedliche Schreibweise verrät dem Musiker also nicht nur, wo er seine Finger hinlegen soll, sondern auch, welche Absicht der Ton im musikalischen Satz eigentlich hat.
Was bedeutet das also alles? Die Schreibweise zeigt die Absicht.
Ja.
Das macht total Sinn, okay? Wenn ich das mal so für mich übersetze.
Versuch's mal.
Wenn ein Gitarrist merkt, dass sein Lied zu tief ist, dann nimmt er doch oft so eine Klemme, so einen Capodaster.
Genau.
Und klemmt ihn einfach ein bisschen höher auf den Hals der Gitarre.
Richtig.
Er greift danach immer noch exakt dieselben Akkordmuster wie vorher. Alles bleibt relativ zueinander gleich. Das Gebäude wird quasi nur komplett eine Etage höher gesetzt.
Ja. Sind Vorzeichen quasi einfach der Capodaster für den Kopf?
Das ist eine exzellente Übersetzung, ja. Die Vorzeichen garantieren einfach, dass das interne Muster der Abstände völlig intakt geblieben ist, völlig egal, auf welcher Etage du dich da gerade befindest.
Ah, okay.
Das Baumaterial ist dasselbe geblieben, nur die Adresse hat sich geändert.
Wahnsinn!
Wir haben heute also gelernt, dass unsere Ohrschnecke Töne sortiert, bevor wir überhaupt denken können.
Mhm.
Wir wissen, warum Halbtöne im Ohr so reiben und wieso ein einzelner verschobener Ton die Stimmung von Sommer auf tiefsten Winter kippen kann.
Wir wissen, wie Songwriter uns mit Spannung an der Nase herumführen.
Genau.
Ja, viel tiefer und reicher.
Okay.
Aber Bechtels Buch lässt uns am Ende noch mit einem historischen Fakt zurück, der wirklich alles, was wir heute besprochen haben, in ein faszinierendes Licht rückt. Und das wirft eine wichtige Frage auf.
Oh, okay. Schieß los.
Wir haben vorhin sehr selbstverständlich darüber gesprochen, was schön und konsonant klingt und was Dissonanz und Spannung ist.
Aha, ja, das Raster halt.
Aber unser Empfinden dafür ist kein ewiges Naturgesetz. Es wandelt sich massiv.
Hä? Wie meinst du das? Die Physik der Obertöne, die ändert sich doch nicht.
Die Physik bleibt, ja. Aber wie unser Gehirn sie bewertet, das ändert sich. Im Mittelalter zum Beispiel galten ausschließlich die Oktave und die absolute Quinte als rein, heilig und vollkommen.
Okay.
Erinnerst du dich an die Terz?
Der dritte Ton, ja.
Genau. Der Ton, von dem wir gesagt haben, dass er dem Akkord seine schöne, warme Dur- oder Mollfarbe gibt.
Der uns dieses Gefühl von Heimat vermittelt, ja.
Richtig. Im Mittelalter galt exakt dieser Ton als absolut unvollkommen, instabil und dissonant.
Was?
Es war geradezu verpönt, ein Stück auf einem Terzakkord enden zu lassen. Das empfand man als komplett schräg und unaufgelöst.
Bitte was? Die fanden den Ton, auf den wir heute alle in Popsongs hinfiebern, schräg.
Ja.
Das bedeutet ja, unsere gesamte Definition von dem, was schön klingt, ist eigentlich nur eine winzige Momentaufnahme unserer aktuellen kulturellen Hörgewohnheit, oder?
Exakt.
Wenn sich das Empfinden für Harmonie über die Jahrhunderte dermaßen dramatisch verschiebt, was heißt das denn dann für die Zukunft?
Gute Frage.
Also welche Klänge, bei denen wir uns heute vielleicht völlig entsetzt die Ohren zuhalten würden, weil sie für uns total kaputt und dissonant klingen, werden für die Generationen nach uns so der absolute Inbegriff musikalischer Schönheit sein?
Das ist der spannende Gedanke daran, ja. Das menschliche Ohr lernt ja permanent dazu, es kalibriert sich quasi neu.
Wahnsinn.
Es ist also durchaus möglich, dass wir die größten Charthits des Jahres 2100 heute einfach nur als schmerzhaften Lärm empfinden würden.
Echt?
Weil unsere musikalische Grammatik einfach noch gar nicht fähig ist, diese neuen Harmonien als so eine Art Zuhause zu entschlüsseln.
Was für eine verrückte Vorstellung. Und was für ein grandioser Beweis dafür, dass wir eigentlich alle diese Sprache sprechen. Und genau das solltest du, der uns da gerade zuhört, jetzt einfach mal ausprobieren.
Absolut.
Nimm dir gleich mal deinen absoluten Lieblingssong. Mach ihn an und hör mal nicht auf den Text, sondern versuche wirklich das musikalische Zuhause zu finden.
Mhm.
Spür mal, wie der Song dich so auf eine Reise schickt, wie sich die Akkorde aufladen, wie der Trugschluss dich an der Nase herumführt.
Genau.
Und dann genieß einfach den Moment, wenn die Tür wieder aufgeht. Du bist definitiv nicht unmusikalisch. Dein Gehirn rechnet nämlich auf absoluten Hochtouren für dich. Viel Spaß beim Hören mit völlig neuen Ohren.